Du, Sven?
Ja, hallo Leonard.
Weißt du, was ABBA und wir gemeinsam haben?
ABBA? Nee.
Ein lang ersehntes weltweites Comeback.
Ja, damit
herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Deiner Wahl. Unsere treuesten Fans, nicht nur unsere treuesten Fans, ich glaube alle mittlerweile werden es ja bemerkt haben, wir waren eine Weile weg, leider.
Ja, wie lange war es denn eigentlich?
Da habe ich nicht nachgezählt. Aber wir sagen ja zu jeder neuen Folge, dass wir unser Comeback haben. Aber diesmal meinen wir es ja wirklich ernst. Aber ich glaube, wir können auch auflösen, woran das lag, dass wir so lange weg waren. Man muss sagen, wir hatten einen großen Gast geplant. Wir haben Martin Rötel halt vor langer Zeit schon eingeplant. Und wir wussten, da kommt was Großes auf uns zu. Deswegen haben Sven und ich uns etwas zurückgenommen. Sven hat sich beruflich familiär zurückgezogen. Ich habe 2 Urlaubssemester beantragt, damit wir uns ganz darauf konzentrieren können, genug zu recherchieren für unseren neuen heutigen Podcast-Gast, Martin Rötel. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich grüße euch.
Ja,
schön, hallo, hier zu sein.
Sehr schön. Dann ist die Szene auch schon gesetzt mit maßloser Übertreibung und unendlichen Geschwindel. Der Rest wird, glaube ich, wahrer und authentischer werden. Mal gucken. Ja, wir haben Martin eingeladen, weil das ja der klassische Wahlverlierer-Podcast ist und wir nutzen den Wiedereinstieg, unseren Wiedereinstieg, unser Comeback dafür, die Erzählung dieses Podcasts ein bisschen zu ändern und auch mal mit einem Wahlgewinner zu sprechen.
Ja,
Martin hat vor 7 Jahren eine Wahl gewonnen. Erzähl doch mal, Martin, welche Wahl war das und weshalb haben wir dich eingeladen?
Also insgesamt gesehen, rückblickend, habe ich bislang fast nur Wahlen gewonnen.
Ja, wir können heute viel lernen.
Historischen Verlauf hier, Mann.
Wir können heute viel lernen, das ist unglaublich.
Dafür bist du ja da.
Aber der Fokus ist sicherlich vor 7 Jahren auf die Wahl des Bürgermeisteramtes in der Stadt Bad Schmiedeberg. Ja.
Richtig. Genau, Martin, ja, wo steigt man ein, wo hört man auf? Wie alt warst du vor 7 Jahren?
30. Den Wahlkampf habe ich mit 30 geführt.
Also und
mein Amtsantritt war dann mit 31, ja.
Ja.
Wahnsinn. Also mit 30 warst du ja wirklich noch im User-Alter. Hattest du einen Dutt, als du damals Wahlkampf geführt hast?
Nee, die Frisur hat sich nicht geändert. Also immer Kurzhaarschnitt. Die längeren Haare hatte ich so bis zur 7. Klasse ungefähr. Dann wurden sie noch zwischendurch blond gefärbt. Wie das so zu dem Zeitpunkt Trend war. Und jetzt haben sie wieder die Naturfarbe und sie sind Gott sei Dank noch nicht grau geworden.
Aber wie schön. Ja.
Nicht so wie bei Barack Obama oder so, sondern nee, noch dunkel und noch alle da.
Aber hilf uns mal auf die Sprünge. Die Bürgermeisterwahl, die ist ja anders als bei der Bundestagswahl, bei der Kanzler ja nicht direkt gewählt wird. Da wird der Bürgermeister direkt gewählt, bei dir zumindest, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder?
Genau, die Bürgermeisterwahl findet in Sachsen-Anhalt alle 7 Jahre statt. Ist auch mittlerweile ein hauptamtlicher Bürgermeister. Das war ja vor der Bildung der Einheitsgemeinden und Verbandsgemeinden oft auch noch ehrenamtlich. Die Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg gibt es seit 2009. Haben sich 8 Ortschaften zusammengelegt und seitdem gibt es eben auch direkt einen hauptamtlichen Bürgermeister. Ja, und der wird als Person gewählt, unabhängig, ob er jetzt für eine Partei antritt oder nicht. Am Ende entscheiden die meisten Stimmen.
Okay, und ich habe gehört, oder wenn ich das noch richtig im Bewusstsein habe, war das ja auch zu einer Zeit, in der die SPD, wie eigentlich fast immer, gar nicht mal so gut dastand. Und du hast dennoch die Wahl damals gewonnen, oder?
Ja, was heißt denn nicht fast immer?
Also wie, naja,
was hat also, solange du lebst.
Ja, genau. Das ist ja so die Prämisse für mich.
Also die Bürgermeisterwahl war ja 2016, lief parallel zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt,
ui.
Wo also tatsächlich die SPD etwas krachen ging, auf 11%
heute
runterging. Mittlerweile würde man das fast schon wieder akzeptieren, nach jetzigem Stand. Und trotzdem parallel an dem Tag gab es doch noch einen kleinen Erfolg für die SPD insgesamt gesehen, dass wir eben Bad Schmiedeberg zumindest die Wahl so weit gewinnen konnten, dass ich es in die Stichwahl geschafft habe und 3 Wochen später dann nochmal ja, bei der Stichwahl dann eben die Wahl für mich entscheiden konnte.
Um in diesem historischen Sieg richtig einschätzen zu können, vielleicht der ein oder andere kennt es nicht, auch wenn das natürlich Frevel wäre, aber erzähl doch ein bisschen über Bad Schmiedeberg.
Ja, Bad Schmiedeberg ist eine kleine Kurstadt, im südlichen Teil des Landkreises Wittenberg in der Dübener Heide und an der Elbe gelegen. Besteht aus 25 kleinen Dörfern. Und das, was uns auszeichnet, ist halt die Kur. Wir sind ein Kurort. Wir haben den Heilbadstatus, das sogar dreifach sind, also Moorheilbad, Kneippheilbad und Mineralheilbad. Und ja, sind also ein wichtiger Ort, was Gesundheitsförderung, Rehabilitation angeht. Und politisch gesehen ist sicherlich das Besondere, dass Bad Schmiedeberg historisch immer eine CDU-Hochburg war. Vor mir gab es ausschließlich CDU-Bürgermeister und in der Regel auch war der Stadtrat vorwiegend schwarz. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, bin jetzt also der erste Nicht-CDU-Bürgermeister gewesen. Und Sozialdemokratie ja allgemein hier in unserer Region und vor allem auch im Süden des Landkreises eher so der Exot. mittlerweile hat sich das auch im Stadtrat so ein bisschen politisch geändert. Da haben die Freien Wähler mittlerweile die Mehrheiten übernommen. Und auch hier hat die CDU deutlich an Mehrheiten verloren, wobei eben die SPD weiterhin auch eine kleine Fraktion bleibt. Neben mir als Bürgermeister gibt es noch zwei SPDler und jemand von den Linken und die drei haben zusammen eben eine Fraktion gebildet.
Wie ist das? Ich frage jetzt mal wirklich ganz stupide für sämtliches Verständnis. Du sagst mit dir, wie viel zu tun hast du mit der Fraktion? Hast du Stimmrecht? Gehörst du zur Fraktion? Also wie kann man sich das vorstellen? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen, wie das so.
Also ich gehöre nicht zur Fraktion. Die Fraktion besteht wirklich nur aus den Stadtratsmitgliedern und ich als Bürgermeister nehme ja so ein an sich eine neutrale Position ein. Und das Ziel ist auch trotzdem, mit allen Fraktionen zu arbeiten, sofern das natürlich von den Fraktionen gewünscht ist.
Und genau, Stimmrecht hast du im Stadtrat trotzdem, oder?
Genau, ich habe also eine Stimme, genauso wie alle anderen 20 Stadträte, beziehungsweise im letzten Stadtrat eben 19 plus 1. Das zeigt aber auch, wie wichtig eben auch so eine Funktion als Stadtratsmitglied ist. Die ist nämlich genauso wichtig wie die des Bürgermeisters und ich habe eben auch nur eine Stimme. Das heißt, ein Bürgermeister entscheidet nie alleine, was in der Stadt passiert und wie sich eine Stadt entwickelt, wie so ein Fürst oder ein König, sondern ist eben von den Mehrheiten in einem Stadtrat abhängig und der entscheidet, wohin es in den nächsten Jahren für eine Stadt geht.
Aber jetzt, sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen. Was mir irgendwie schon in den letzten Tagen immer so auf der Zunge brannte, die Frage, du hast ja gerade gesagt, ihr seid eine kleine Fraktion, du hast überraschend die Wahl gewonnen damals, oder ich weiß gar nicht, ob es überraschend war, aber zumindest überraschend als SPDler in dem Sinne hast du die Wahl gewonnen. Und sagst aber, die CDU ist stark, die Freien Wähler sind stark. Und da frage ich mich, wie das dann praktisch überhaupt läuft im Stadtrat und ob das einfach ist, dort zurechtzukommen und klarzukommen oder ob das mit so einer kleinen Fraktion mit einer kleineren Fraktion als SPD-Bürgermeister nicht manchmal ganz schön ermüdend ist oder anstrengend ist.
Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Konstellation drauf an. Also es gibt auch Amtskollegen, die ich kenne in Sachsen-Anhalt oder im Bund, wo das genauso ist, wo er eben aus einer Runde kommt, die eben nicht die Mehrheiten im Stadtrat bilden und trotzdem funktioniert das ganz gut. Sicherlich, je nachdem, wie man die einzelnen Fraktionen erreichen kann, wie die anderen Parteien noch aufgestellt sind, die anderen Fraktionen aufgestellt sind. In dem Fall war das in meinen letzten 7 Jahren zugegeben etwas schwieriger, weil eben die stärkste Fraktion, die Freien Wähler, eben andere politische Ziele und Einstellungen haben und eben auch auf gegengehalten haben politisch und demzufolge war das nicht einfach, Politik zu gestalten, vor allem mit den Zielen, die man sich so selbst vorgenommen hat. Ja, und tatsächlich für einen Beschluss zu Beschluss, von Thema zu Thema, auch immer ein harter Kampf, Themen auch umzusetzen.
Willst du noch jemanden namentlich adressieren für die MZ oder so?
Die unseren Podcast nachweislich hört.
Das sind schon alle.
DPA,
alle. Alle, wer gemeint ist.
Aber das lässt ja zwei Schlüsse zu oder zwei mögliche Schlüsse zu. Also wenn, wir hatten das schon hin und wieder hier besprochen, wenn der Bürgermeister getrennt gewählt wird und nachher dann sozusagen im Stadtrat auf Mehrheiten stößt, die andere politische Einstellungen und Ideen haben. Ist denn, also inwieweit macht es denn da Sinn, die Bürgermeisterwahl sozusagen als politische Wahl zu konzipieren? Das würde ja dann eigentlich, da bräuchte man ja im Grunde dann nur einen Verwaltungsfachmann, der auf die jeweilige Mehrheit, die im Stadtrat denn gerade da ist, irgendwie reagiert, als entweder als Moderator oder, du hast das Stichwort gesagt, oder als doch als Fürst. Ja, und genau, also ist ja dann als politische Wahl, so eine Bürgermeisterwahl, im Grunde dann schwierig gedacht.
Also erstmal selbst nochmal zur Bürgermeisterwahl unterscheidet das im Wesentlichen, glaube ich, zu allen anderen Wahlen, die es so gibt, in dem es eben wirklich eine klassische Personenwahl ist. Das ist, glaube ich, auch das Schöne an so einer Bürgermeisterwahl, weil man eben auch für denjenigen, der gewählt wurde, sieht, also ich habe wirklich die Stimmen 1:1 bekommen und unabhängig, in der Regel unabhängig der Partei, zumindest spielt es dann nicht so eine Rolle, im Guten wie im Negativen, ne, kann man das natürlich interpretieren. Ich glaube, auf allen anderen politischen Ebenen wird es schwierig, das dann genauer so abzugrenzen. Und je kleiner die Stadt ist, umso unabhängiger ist das wahrscheinlich am Ende, über welche Fraktionen oder Parteien oder Wählergemeinschaften man antritt. Was aber jetzt nicht heißen soll, dass auch wenn ich jetzt hier keine Mehrheiten im Stadtrat habe, könnte ich natürlich trotzdem als Bürgermeister viel gestalten und trotzdem viel mehr machen. Letztendlich hat man doch die Verantwortung der Verwaltung. Man kann Dinge umsetzen, wofür ich keinen Stadtratsbeschluss brauche. Man hat ja trotzdem seine eigenen Ziele und Ideologien und Dinge, die einem wichtig sind, wo es nicht unbedingt gleich ums Geld geht, von das man dann abhängig ist, von einem Haushalt, den eine Stadt braucht. Aber man kann ja eine Philosophie vertreten als Bürgermeister. Ne? Was ist einem wichtig? Zum Beispiel, dass eben die Stadt familienfreundlicher werden soll. Und das kann man ja als Bürgermeister ausstrahlen und unabhängig von den Leuten, die dann mit im Stadtrat sitzen.
Ja, vielleicht können wir mal ein Beispiel rausgreifen. Du hast es vorhin gesagt, Mönchengladbach ist dreifach Kurstadt. Als Kneipp-Kurstadt, glaube ich, der jüngste Kurtitel, der noch dazugekommen ist. Das war ja auch was du sehr forciert hast, zu sagen, das Kneipp, oder dieser Titel, oder das Kneipp-Kuren ist interessant und wichtig. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie bist du sozusagen auf das Thema gekommen und was waren so die Punkte, wo du gesagt hast, hier kann ich das vorantreiben aktiv?
Also den Titel, den Kneipp-Status selbst, hat aber Schmiedeberg schon vor meiner Amtszeit im Jahr 2007 geholt. Aber trotzdem war es ja wichtig, dass Bad Schmiedeberg auch das lebt, ne? Also den Titel, den man dann hat, dass das auch in die Philosophie der Bürger mit ankommt. Denn bis jetzt gab es eben oft auch einfach den Blick zu sagen, ah, da haben wir nur die Kurgäste was von oder die Besucher oder die Touristen, ja, die bekommen ja so ein schönes Gradierwerk hingesetzt oder haben diese Kneipp-Tretbecken und Kneipp-Armbecken. Und dabei wird wenigen Bad Schmiedebergern bewusst, dass die das ja tagtäglich selbst auch nutzen können und dass sie die Möglichkeit haben, auch schön durch den Kurpark zu spazieren. Die Kulturangebote, die es tagtäglich im Kurhaus gibt, die sind ja öffentlich zugänglich. Da kann auch jeder Bad Schmiedeberger hin oder jeder Wittenberger kann das mit nutzen. Und das ist ja was Besonderes, was man noch hat. Und dass man sich dem bewusst wird, dass man also jeden Tag in einem Urlaubsort ist und das viel stärker auch genießen kann. Und gleichzeitig, gerade wenn wir das Thema Kneipp wieder aufgreifen, ist es eben das Besondere, das Thema Gesundheitsförderung eben aufzugreifen und dass man das dann stärker lebt. Und das haben wir eben versucht, auch eben in Zusammenarbeit mit ganz vielen Akteuren, dass das eben von Beginn an gelebt wird. Und so haben wir eben eine Kneipp-Kita und eine Grundschule, die Kneipp-Philosophie lebt. Und die haben es eben jüngst geschafft, sich zertifizieren zu lassen als Kneipp-Schule. Das war ein jahrelanger Prozess, das zu machen. Also einerseits brauchte man eben eine Stadt und den Landkreis, um die Infrastruktur zu schaffen bei der Sanierung des Gebäudes, um Kneipp- und Tretbecken zu bauen, wo auch Vereine oder die Träger der Horteinrichtungen das mitfinanziert haben und mitgesponsert haben. Und dann brauchst du aber Leute, die Bereitschaft der Lehrer zu sagen, ich bilde mich da weiter, mache die Schulung zum Kneipp-Coach, Kneipp-Lehrer, machen diesen Mehraufwand und binden das in dem Schulunterricht aktiv mit ein, gestalten Kräutergarten und was alles mit dazugehört, also ein Riesenaufwand. Und so haben wir das aber schon, dass eben die Kinder ja, von Beginn an in diese gesunde Lebensphilosophie mit eingeführt werden. Und das finde ich toll und ganz wichtig. Und dass sich das dann eben auch auf die älteren Generationen dann eben mit verschiebt.
Genau, und die, ja, ihr hattet ja neulich erst wieder das Vergnügen des Ankneipens oder Antreten, wie heißt es
genau? Anwassern.
Anwassern. Also Anwassern,
genau. Immer Mitte März, das ist meistens immer noch ziemlich frisch draußen. Und auch das Wasser hat dementsprechend auch noch eher niedrigere Temperaturen.
Ja.
Aber eine schöne Tradition, die hier das Eisenmoorbad, also der Träger für unsere Reha-Kliniken, wo die Stadt auch Gesellschaft damit ist, von der Gesellschaft, das also ja, jedes Jahr forciert, eine ganz tolle Veranstaltung, die wir da durchführen, wo eben der Kurdirektor, der Bürgermeister und die Vertreter vom Wohltätigkeitsverein und vom Kneipp-Verein eben immer als erstes ins Becken springen und so gesehen
ja,
die ersten Runden drehen in der Saison.
Richtig Lust, nach Bad Schmielerberg zu ziehen, wenn du so erzählst.
Also tatsächlich glaube ich schon, dass wir vom Wohnen her einfach einer der attraktivsten Orte sind, so auch im Landkreis mit, von der Lebensqualität her. Und wir sind ein schöner, ruhiger Ort, haben eine gute gesundheitliche Versorgung, Infrastruktur und eben dieses Feeling des Kurortes, ne?
Du bist mit Werbeauftrag hier. Ja,
natürlich muss man das einerseits als Bürgermeister sagen, andererseits, ich habe mich ja auch irgendwo entschieden zu wohnen. Ich war ja auch zwischendurch nach dem Abi erstmal woanders, habe woanders studiert.
Wo warst du?
Ich habe in Plauen im Vogtland studiert, hatte meinen Berufseinstieg in Magdeburg. Als ich in Magdeburg war, habe ich eine Zeit lang in Stendal gelebt, weil meine Frau noch dort Psychologie studiert hat. Und fühlten uns an sich auch wohl. In der Altmark auch eine andere schöne, ruhige Gegend. Und trotzdem hat es uns wieder in die Heimat gezogen und sind am Ende in Bad Schmielerberg gelandet für uns. Ne? Weil man genau auf Kriterien achtet, die für einen wichtig sind, dass man eben die wichtigste Infrastruktur noch vor Ort hat, dass es trotzdem ein schöner Ort ist, wo man wohnen kann. Und das ist ja offensichtlich nicht nur mein eigenes Empfinden, ja auch gerade in den letzten Jahren, wie viele Rückkehrer es gibt oder Leute, die bewusst aus Berlin oder Leipziger Raum kommen und sagen, ich ziehe nach Bad Schmielerberg. Das mag zwar einerseits an den günstigen Grundstückspreisen liegen, aber andererseits gut, wenn alles andere drumherum nicht passt, dann kann, glaube ich, auch ein günstiger Grundstückspreis nicht entscheiden, sondern es gehören ja noch ein paar andere Faktoren dazu, dass man sagt, ich wohne jetzt bewusst auch in Bad Schmielerberg.
Die ganze Zeit, auch wenn du jetzt über Grundstückspreise und über andere Sachen sprichst, die gleich super Steilvorlagen fürs nächste Thema werden, aber ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf, wie der Bürgermeister, der Kurdirektor und weitere irgendwie in Anzug und hochgekrempelten Anzughosen irgendwie durch dieses Kneippbecken warten. Ja. und dann immer natürlich immer zum Anwassern und immer auch natürlich medienwirksam, weil das natürlich immer ein Ereignis ist. Gab es in den 7 Jahren noch Momente, wo man noch alberner aussah?
Es gab noch die Momente, wo man, wir sind ja auch Moorheilbad, wo ich auch in die Moorwanne gestiegen bin und in der Moorwanne lag für einen Pressetermin.
Das soll doch super sein, oder? Das soll doch Moor, soll doch wirklich, hast was
gemacht? Ja, und also die Mitarbeiterin hatte ich nur noch gefragt, das ist ja nur ein Pressetermin, was soll ich alles ausziehen? Und sie, alles. Und, ja, bin ich halt so in die Wanne gestiegen. Ja,
so auch wenn es nur
für 3 Minuten war.
Okay.
Ich hatte leider noch nie das Vergnügen, tatsächlich mal das Moorbad genießen zu dürfen. Also wirklich mal diese 15, 20 Minuten drin liegen zu dürfen. Sondern bislang einmalig nur für den Pressetermin. Das war sicherlich die kurioseste.
Aber sei froh, dass dich dein Bürgermeisteramt noch nicht irgendwie zum Bandscheibenvorfall getragen hat, der dich dann irgendwie in so eine Moorwanne zwingt. Das zweite Thema, was ich vielleicht noch rausgreifen will, was auf der einen Seite auch mit viel Geld zu tun hat, aber auf der anderen Seite auch mit viel Dialog, ist ein klassisches Thema, was ja alle trifft. So Straßenbau soll ja in Bad Schmiedeberg soll ja auch eine Straße ausgebaut werden. Und jetzt standen links und rechts Bäume, deshalb heißt die auch Lindenstraße, glaube ich, Lindenallee. Ist auch ein Projekt, was dich lange beschäftigt hat und was du jetzt nicht fertig gekriegt hast in den 7 Jahren, oder?
Also es vielleicht allgemein auf Projektarbeit, sei es jetzt der Straßenbau oder Bau von irgendwelchen Neubau von irgendwelchen Gebäuden anbetrifft. Das Erste, was man als Bürgermeister lernen muss, was man vielleicht vorher auch gar nicht so mit rechnen konnte, ist, dass alles sehr lange braucht. Also viel länger, als man sich das so vorstellen könnte und anders, als man das aus seinem vorherigen Berufsleben oder aus dem Privatleben kennt, wo man sagt, oh, ich habe jetzt eine Idee und ich habe zufällig auch das Geld dafür oder ich nehme dafür einen Kredit auf, wie auch immer. Dann haben wir in der Regel das Projekt ja zu Hause in 1-2 Jahren auch umgesetzt. Das funktioniert kommunalpolitisch nicht. Warum? Da gibt es viele Hürden. Das eine ist erstmal die Projektidee zu haben, das Konzept dafür zu erstellen, dann Ratsmitglieder davon zu überzeugen, dass sie das auch toll finden, die Idee. Dann die Finanzierung zu kalkulieren, ne? Was hat das überhaupt erstmal für einen Aufwand, wie teuer wird das Ganze. Dann die Fördermittel zu beantragen, das ist schon mit der längste Baustein, die Förderanträge zu stellen, die in der Regel seitenweise sind, mit einem Haufen Formblättern und Anlagen, die da immer noch beigefügt werden müssen. Das bleibt oft nicht bei der ersten Runde, also es ist ja nicht der erste Förderantrag, der gleich genehmigt wird, manchmal eben der zweite oder der dritte Förderantrag. Und wenn das dann durch ist, dann ist eigentlich schon fast die schlimmste Hürde geschafft. Dann brauchen wir natürlich noch einen genehmigten Haushalt, wo die finanziellen Mittel drin sind. Und naja, da muss eben genauer geplant werden, auch hier das ausgeschrieben werden, vergeben werden. Hier geht es in der Regel ja um hohe Summen, das heißt, wir schreiben oft europaweit aus. Das braucht alles ewig eben und dann die Bauphase selbst. Und jetzt sieht man ja auch schon, wenn man dann ein Projekt vor 2-3 Jahren geplant hat, dann hat man da natürlich noch mit ganz anderen Zahlen kalkuliert, als sie dann plötzlich 3 Jahre später sind. Die Baukostenexplosion, die man ja derzeit in allen Bereichen hat, ne? Also, kennt ja jeder aus seinem eigenen Bereich, zwingt einen also dazu, man steht wieder an der Hürde, die Gelder reichen plötzlich nicht, also braucht nochmal einen neuen Förderantrag, bekommt man ein bisschen mehr Gelder und so zieht sich so ein Projekt tatsächlich sehr, sehr lange und es ist, glaube ich, schon falsch oder schwierig, dann immer Prognosen auszugeben, bis wann irgendwas fertig wird. Mhm. Und so ist es tatsächlich mit der Lindenstraße, die sogar schon mein Amtsvorgänger angefangen hat.
Ich will noch mal kurz. Genau, das ist der lange. Aber ich finde es nur bemerkenswert, dass du, wenn du das aufzählst, wie man zu so einem Projekt kommt, immer schon ganz selbstverständlich die Beantragung von Fördermitteln schon mit reinnimmst. Also, unsere zahlreiche Zuhörerschaft wird vielleicht auch Kommunen kennen, die einfach was bauen aus ihren Mitteln. Das ist natürlich in Bad Schmiedeberg, deiner Kommune und letztlich auch hier in Wittenberg überhaupt nicht denkbar, dass man einfach was baut aus den Mitteln, die man hat, sondern das müssen wir erstmal Fördermittel beantragt werden, weil die Stadt so finanziert ist oder die Haushaltslage so ist, dass man das gar nicht denkbar ist. Das ist halt so, ja, aber kann man auch lange drüber reden, warum und wie. Aber das schränkt ja die Autonomie von einem Bürgermeister auch ein, ne, zu sagen, wir machen mal einen Vorschlag. Sondern ist eigentlich im Grunde kann man ja nur das machen, wofür es Fördermittel gibt. Und damit ist man ja eigentlich davon abhängig, dass auf Bundes- und Landesebene die Dinge als förderfähig irgendwie oder als förderfähig anerkannt werden. Und dass man sagt, okay, alle Kommunen machen jetzt das und das, dafür legen wir ein Förderprogramm auf und nur das kann man machen. Wenn die Kommunen aber denken, wir wollen jetzt gerne was anderes machen, das finden wir auch wichtig, und dann ist es schwierig. Ist auch immer mit ein bisschen Kreativität natürlich alles Thema, aber auf den Aspekt wollte ich mal hinweisen. Genau, aber so, die Lindenstraße, jetzt habe ich geklatscht, darf ich nicht.
Okay. Ist okay.
Ja, aber nochmal, also ohne Fördermittel gibt es kein Projekt, also wird das nicht realisiert in der Regel. Außer man muss am Ende dann eben auf Kredite oder sowas zurückgreifen und dafür braucht man dann wieder als eine Kommune, die so finanzschwach ist wie Bad Schmiedeberg oder alle anderen Städte im Landkreis Wittenberg, braucht man dann wiederum eine positive Stellungnahme von Aufsichtsbehörden, die ja sagen, okay, ist wirklich eine dringende Maßnahme, ist nicht aufschiebbar und belastet dann die Stadt ja auch wieder zusätzlich.
Da gibt es doch nachgewiesenermaßen auch ein großen Unterschied zwischen ostdeutschen Kommunen und westdeutschen Kommunen. Sicherlich ist das was dich beschäftigt? Ist das was irgendwie, was du zu spüren bekommst? Gibt's da Vernetzungsgedanken oder finden in dieser Richtung eigentlich gar keine Gedanken statt, dieses Nachdenken über ostdeutsche Kommunen? Oder?
Also es gibt jetzt weniger Vergleiche ehrlicherweise zu anderen Bundesländern und so weiter. Oh, kann man Dinge sehen, wo man sagt, ja klar, da werden Kommunen besser finanziell ausgestattet, weil sie da andere Möglichkeiten haben. Dafür gibt es auch wieder andere Standortnachteile. Also ich glaube, da braucht man sich als Bürgermeister einfach nicht darin zu verfangen oder darüber zu ärgern, was man bekommt oder was man nicht bekommt, sondern lebt eben mit den Umständen und versucht das natürlich zu verbessern, ja, durch Funktionen im Kreistag und so weiter, die ich ja dann auch noch mit habe, dass man versucht, die Rahmenbedingungen für seine Kommune und mit zu verbessern.
Mhm. Und genau, und die Lindenstraße, sagst du, hat dein Vorgänger schon angeschoben?
Genau, also diese Pläne gibt es seit 2013, 2014, die Lindenstraße auszubauen. Daraus wurde ein großes Projekt gemacht, ist also nicht nur rein die Lindenstraße gewesen, sondern der Plan war, ein innerörtliches Kurterrangwegenetz aufzubauen, also dass man innerhalb des Stadtgebietes auch für die Kurpatienten, aber natürlich auch für die Einwohner Fußwege erschließt oder Straßen erschließt, dass man innerörtlich eben auch flanieren kann und seine Runden drehen kann. Und alle Teilprojekte drumherum, Rehrenweg, Reinhardter Straße, wurden alle schon umgesetzt. Aber das Herzstück ist die Lindenstraße und die Mittel sind alle im Haushalt eingeplant gewesen. Es gab dafür auch schon eine Fördermittelzusage, aber die Mittel dafür haben wir eben nahezu aufgebraucht und brauchen jetzt einfach mehr Fördermittel. Und da haben wir weiterhin noch nicht die Zusage. Vor allem eben aber auch, weil eben auch der Landeshaushalt damit zu tun hat, seinen Haushalt genehmigt zu bekommen. Und erst wenn da die Mittel freigegeben sind, können eventuell eben auch Fördermittelzusagen denn eben auch ausgesprochen werden, ausgeschrieben werden.
Ja, und das ist eigentlich eine Geschichte, wir erzählen zwar über Schöneberg, aber es ist halt eine Geschichte, die eigentlich für alle Kommunen irgendwie erkennbar ist.
Das gilt für alle, ja. Also bei Schmiedeberg ist leider schon, wenn man auf die Pro-Kopf-Verschuldung schaut, eine mit der am höchsten verschuldeten Kommunen, durch Dinge, die Anfang der 90er Jahre eben nicht so aufgegangen sind, wie man das endlich mal erst wollte. Nicht mal erst im negativen Sinne. Und dennoch passiert in Bad Schmiedeberg nicht weniger, nicht mehr und nicht weniger als in den anderen Städten im Landkreis oder in der Region. Trotzdem wird da investiert und trotzdem passiert da was. Und es ist jetzt nicht so, die haben jetzt Millionen von Schulden. Da passiert nichts, sondern natürlich investieren wir trotzdem in Schulen, in Straßen, in Kitas. Investitionsmittel gibt es ja vom Land, eine Investpauschale, von der wir leben, auch wenn die nicht so hoch ist. Die Fördermittel können beantragt werden, Kredite müssen aufgenommen werden, weil wir haben ja trotzdem auch Pflichtaufgaben. Natürlich auch die Bad Schmiedeberger müssen in die Kita gehen, in die Schule gehen. Und wir brauchen eine Feuerwehr und wir brauchen vernünftige Straßen und eine intakte Verwaltung. Und dafür muss man eben ausgeben. Was man da eben leider nicht hat, ist dann wirklich das, oder was eben stark eingeschränkt ist, ist tatsächlich das Gestalten. Wie Kommunen, die eben nicht finanzschwach sind, die können über tolle Sachen nachdenken, wie man denn das nächste Museum gestaltet oder was man noch für touristische Projekte hat. Und über diese Nice-to-have-Projekte brauche ich tatsächlich nicht nachdenken. Es ist für Bad Schmiedeberg und für andere Städte nicht wirklich eine Option, weil die Eigenmittel dafür schon fehlen, auch wenn es dafür Fördermittel gibt. Und wie gesagt, dann braucht man eben auch eine Befürwortung von Aufsichtsbehörden. Und die sagen, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun, als jetzt einen Aussichtsturm oder sowas aufzubauen. Was wir trotzdem gemacht haben. Also wir haben natürlich trotzdem einen Aussichtsturm saniert. Ja, deswegen komme ich jetzt auf das Beispiel, wo eine Gaststätte drin war. Die wurde 2014, glaube ich, geschlossen. Musste dann brandschutztechnisch ertüchtigt werden. War bis zu 18, 19, glaube ich, geschlossen. Also mussten umfangreich sanieren, einen neuen Pächter suchen. Auch das war ein riesen Kraftakt. Und am Ende ist ein tolles touristisches Projekt entstanden oder wieder entstanden, die sogenannte schöne Aussicht im Herzen der Dümener Heide, was also auch ein wichtiges Wahrzeichen nicht nur für Bad Schmiedeberg, sondern für den gesamten Naturpark Dümener Heide war.
Genau, das war jetzt vielleicht mal so ein Einblick in die Arbeit, in die Projekte. Du hast jetzt auf Facebook so eine Reihe mal gemacht, wo du so viele Beispiele gezeigt hast, was alles sich bewegt hat. Was ja eigentlich eine ganz schöne Motivation ist, zu sagen, Mensch, trotz aller Schwierigkeiten, trotz der komischen politischen Situation, das kann man weitermachen. Jetzt hast du dich aber entschieden, nicht wieder anzutreten. Es sind Wahlen, Bürgermeisterwahlen im Juni wieder, ne? Oder Juli?
Mai schon.
Mai schon, nächsten Monat. Genau, und du trittst nicht an. Waren die Schwierigkeiten denn doch überwogen, oder?
Nein, also die Schwierigkeiten sind zwar da, aber das war für mich nicht der Beweggrund zu sagen, ich mache das jetzt nicht weiter. Also das war ja auch vor meiner ersten Amtszeit das einzukalkulierende Risiko. Ne? Also ich bin angetreten, wie gesagt, da hatte die CDU absolute Mehrheiten im Stadtrat. Dass es da politisch nicht einfach wird, das war ja abzusehen, oder? Das war mit zu erwarten. Das sah ich jetzt nicht so als größte Hürde. Vielmehr habe ich gesehen, dass es einen Fokus darauf gibt oder wichtigere Dinge gibt im Leben. Und das ist eben jetzt in der jetzigen Lebensphase die Familie, die bei mir vorgeht. Ich bin Vater von 4 Kindern. Und die jüngsten Kinder sind jetzt noch in der Kita, werden im Sommer eingeschult. Also Zwillinge, die jetzt in die 1. Klasse kommen. Meine mittlere Tochter kommt in die 3. Klasse. Also habe dann 3 Grundschulkinder, mein großes am Gymnasium. Und da sieht man, dass Schule schon nochmal ein anderer Aufwand ist für Eltern als Kindergarten. Ist eben nicht nur 16 Uhr oder 15, 16 Uhr abholen von der Kita und den Rest des Nachmittags ist eben frei, sondern ist eben das Lernen, ist das Hausaufgaben machen, ist der Mutti-Zettel, der mitgegeben wird, das noch mitbringen, an das nochmal denken. Und da möchte man einfach für diese Phase, für diese Lebensphase, und das merkt man gerade insbesondere in der Grundschule, denke ich, ist ganz wichtig, mehr für die Kinder da zu sein. Und deswegen habe ich zusammen mit meiner Frau eben entschieden zu sagen, die nächsten 7 Jahre bin ich eben nicht Bürgermeister, sondern bin auch hoffentlich öfters mal abends zu Hause.
Warst du das als Bürgermeister etwa nicht?
Als Bürgermeister ist man abends in der Regel nicht zu Hause. Und nicht nur Montag bis Freitag, sondern öfters auch mal Montag bis Sonntag. Das muss man in der Hinsicht verstehen, weil viele andere, mit denen man arbeitet, machen das in ihrem Ehrenamt. Das Stadtratsmitglied macht das ehrenamtlich, der Ortsbürgermeister, die Vereine, die in der Region, im Stadtgebiet engagiert sind, die Parteiarbeit, die man macht, das findet alles erst am Abend statt. Das heißt, Vormittag, Nachmittag ist die Arbeit im Rathaus und am Abend beginnt halt die politische Arbeit und die ehrenamtliche Arbeit, was sich ja auch oft vermischt. Ja. Also die Arbeit zum Beispiel in einem Margaretenverein, der das Stadtfest organisiert, ist genauso ja auch für die Stadt nicht unwichtig, diese Aufgabe, dass das weiter vorangeht. Also hat man auch hier immer einen Blick drauf, was macht der Verein gerade, wie können wir denen damit helfen, dass am August dann auch immer ein schönes Stadtfest mitgestaltet wird. Und, ja.
Das kennt Leonard, der steht ja auch erst immer abends auf als Student.
Da fehlt der Vormittagsblock.
Eigentlich das Bürgermeisteramt auch was für dich eigentlich.
An sich, ja, ich wollte ja was anderes machen, aber naja, ja, das wollten ja. Ja, aber das ist, apropos, ich wollte ja was anderes machen. Es sagen ja immer, oder auch so ein großes, eigentlich wollte ich zu dem Thema jetzt so schnell nicht wieder zurück, aber ich habe es vorhin gab es keine Möglichkeit, das reinzuschmeißen. Es brüsten sich ja immer sämtliche MdBs damit, dass sie ganz viele Gelder in die Wahlkreise bringen und dorthin und dorthin und in die Kommunen. Und als du die verschiedenen Institute und Bereiche aufgezählt hast, woher so die wichtigen Gelder kommen, da hast du, finde ich, spannenderweise gar nichts von MdBs gesagt. Ist das was nicht so präsent ist? Oder machen die einfach nichts für Bad Schmiedeberg? Oder?
Oh doch, also ich glaube schon, dass die MdBs, Mitglieder des Landtages, doch schon sehr wichtig sind. Vor allem, wenn man eben auch gerade diejenigen, die aus deinem Wahlkreis kommen, dass die präsent sind. Ich denke, dass der Kontakt da auch ganz gut war. Das sind natürlich nicht diejenigen, die selber die Gelder im Portemonnaie haben und sagen, hier, ich bringe mal 1 Million mal vorbei für die Sanierung der Sporthalle. Aber das sind die, die darauf hinweisen, Achtung, das und das Förderprojekt gibt es. Kann ich irgendwie versuchen, damit zu unterstützen, dass die Fördermittel dann auch am Ende bei dir ankommen. Und das habe ich eigentlich mit den Vertretern aus meinem Wahlkreis, gab es diesen Dialog immer auch unabhängig des Parteibuchs.
Aber wäre natürlich günstiger, wäre es ein Sozialdemokrat.
Das war natürlich jetzt auch schon mal schöner, dass mit der letzten Landtagswahl eben gelungen ist, auch endlich wieder eine Ansprechpartnerin aus dem eigenen Wahlkreis mit Heide Richter eben auch zu haben, ne? Mit dem eigenen Büro und der eigenen Landtagsabgeordneten macht es das natürlich trotzdem bei manchen Themen zumindest ein bisschen einfacher. Aber unabhängig davon ging natürlich auch der Dialog eben, wie gesagt, mit den Vertretern von den anderen Fraktionen. Oft macht es nur Sinn, wenn diejenigen auch in der Regierung sind, weil diejenigen haben dann natürlich dann auch einen Einfluss auf Förderprojekte oder auf die Töpfe, die im Land oder im Bund dann eben auch losgetreten werden, als wenn man da irgendeinen Oppositionellen anfragt. Der kann natürlich das Thema immer gern mit reinnehmen.
Das aber, war bisher die schönste Bezeichnung. Aber Sepp Müller, die ja, man diese Zeit hatten, irgendein Oppositioneller. Aber
also Sepp Müller bringt dir gerade nichts.
Naja, also ich hatte beide Seiten miterlebt, sowohl in seiner Regierungsfunktion als auch jetzt in der Oppositionsrolle.
In der Einladung in Schöneberg.
Ja. Ich hätte ihn ehrlich gesagt auch gern mal im Podcast.
Haben wir, glaube ich, schon zweimal gesagt im Podcast. Bisher hat er sich noch nicht gemeldet.
Ja, vielleicht sollen wir das machen.
Nee. Apropos kleine Kommune. Du bist jetzt in Hildesheim.
Ja.
Wie klein ich ist bin jetzt wie, in, ist es kleiner als Schöneberg? Noch kleiner? Oder?
Nee, tatsächlich. Ich sage immer, Hildesheim ist so klein. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, Hildesheim ist die kleinste Großstadt Deutschlands. Also wir haben so knapp, das heißt wir... Die Stadt hat so knapp 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber es ist halt nicht Halle, ne? Und ist halt nicht Berlin oder so. Aber ist halt Niedersachsen, ne? Und da merkt man, ist ein SPD-geführtes Bundesland. Also Honig in den Bächen und alles.
Der heißt der Fluss, der durch Hildesheim fließt, dann Hilde eigentlich?
Nee, das ist die innerste. Hilde, ja. Mega Fluss, ne?
Und du bist ja an der Uni, hast du schon Kontakt zur Hochschulgruppe aufgenommen? Ach,
schön, dass es endlich um mich geht. Also, Nee, ich habe tatsächlich zu der Hochschulgruppe keinen Kontakt aufgenommen, weil die in dieser Uni in Hildesheim, in dieser kleinen Stadt, quasi nicht präsent ist. Es gibt, ich habe es ja in Halle erlebt, da waren ja Hochschulwahlen richtige Happenings. Da hatten wir ja die Wahlfeiern, da haben wir um Listenplätze, oder ich nicht, aber da wurde um Listenplätze gestritten. Also wir haben uns viel eingebracht, wir haben Wahlkampf geführt. Es war ja wirklich, es war ein riesen Happening. Ich weiß, du hast ja Hochschulpolitik gemacht, ne? Hast du auch Hochschulpolitik?
Nein.
Okay.
Dafür war meine Hochschule zu klein.
Ja, oder? Das ist jetzt nämlich dieses Problem. Und in Hildesheim ist man glücklich, wenn 20 Leute gewählt haben. Und deswegen ist das nicht so ein Ding. Also ich hab ein bisschen Lust bekommen. Ich hätte sehr Lust auf Senat im übernächsten Semester. Und es ist Gott sei Dank auch nicht so schwierig, das zu erreichen, wie es jetzt in Halle ist. Aber ich habe mich tatsächlich für entschieden. Mir wurde ja im Wahlkampf oft gesagt, von Leuten, die es gut mit mir meinten, der Schönling soll mal lochen gehen oder der soll erst mal was lernen. Und das nehme ich auch ernst und konzentriere mich deswegen gerade sehr auf das Studium, was ich da begonnen habe.
Achso, ich dachte auf den Kennerjob.
Auf den und habe jetzt auch im ersten Semester sagenhafte 36 LPs.
Das heißt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für die anderen Leute im Podcast?
Ich glaube, empfohlen werden 27. Also ich habe.
Was sind LPs?
LPs sind.
Also ich habe 50er 50 Leichtbeplatten und du hast der 36.
Ja, das ist eigentlich quasi. Nee, es war jetzt ein weirder Flex auch, fällt mir gerade ein. Schneide ich das raus? Naja. Nee, ich habe. Es läuft ganz gut, wollte ich einfach. Ich habe viele Seminare belegt und habe mich sehr konzentriert gearbeitet.
Sehr, sehr gut.
Soweit man das Arbeiten nennen kann. Ist ja nur Kunst und Kultur. Was da passiert. Ja, aber da ich ja gerade jetzt was mit Kunst und Kultur studiere, mit Kulturwissenschaften, habe ich mir jetzt vorgenommen, unabgesprochen, in unserem Podcast meinen Kulturtipp der 2 Monate. Wie kürzt man 2 Monate ab? Man sagt ja Quartal oder...
Der Kulturtipp des Podcasts.
Das ist schön, der Kulturtipp des Podcasts. Es kommt nämlich gerade ein neuer Film in den Kinos, ein deutscher Film.
Manta Manta.
der ist in den Kinos. Til Schweiger ja gerade auch sehr beliebt, ging ja gerade nichts durch die Medien oder so. Nee, das wäre das Letzte quasi, was ich jetzt in der Jungen Union. Da würde ich jetzt sagen, mein Kulturtipp. Nee, aber bin ich ja nicht. Ein deutscher Film ist in den Kinos, ein Arthouse-Film, top bewertet, hat auf der Berlinale den Silbernen Bär gewonnen, den Publikumspreis, nämlich Roter Himmel. Das ist, wenn man auf romantische Dramen an der Ostsee steht, dann ist das, kann man sich das auch mal ansehen. Und das Klimathema wird da auch sehr spannend verhandelt. Und Roter Himmel hat mich auch als Sozialdemokrat natürlich war der furchtbar.
Da ist wieder Licht am Himmel.
Ja, er hat mich natürlich sehr interessiert. Das ist mein Kulturtipp des Podcasts. Und da bitte ich euch auch reinzugehen dringendst in den Film, weil das braucht die Kulturlandschaft. Sorry, dass ich jetzt so vom Thema weggeschliffen bin, aber
ich habe mir das die kurze Gelegenheit genutzt, dass ich dir hier irgendwie eine Bühne geboten habe, aber so sind sie halt, die angehenden Schauspielerinnen und Schauspieler. Sollte eigentlich gar nicht um dich gehen, ich wollte eigentlich nur eine kleine Lücke.
Du siehst, ist mir egal. Ich nehme alles, was
ich wollte nur eine kleine Einleitung machen, um mal die nächste Frage an Martin zu stellen. wie geht es dann für dich politisch weiter? Hochschulgruppe fällt aus, weil Bad Schmiedeberg keine Hochschule hat. Und Jusos fällt auch aus, weil du jetzt nach 7 Jahren Amt nicht mehr 35 bist. Wie geht es politisch weiter?
Ja, zunächst habe ich ja noch genug Ehrenämter, auch politisch. Bin auch Mitglied im Kreistag, bin ja auch Vorsitzender des Kreisverbandes hier im Landkreis und ich bin ja erst letzten Herbst quasi wieder angetreten als Kreisvorsitzender und da wusste ich ja auch schon, dass ich nicht nochmal antreten werde. Also demzufolge habe ich trotzdem immer noch das Bedürfnis und die Absicht, mich kommunalpolitisch weiter zu engagieren. Eigentlich ist es ja die alte Tradition, so als Bürgermeister, wenn man dann nicht nochmal antritt, sich auch von der politischen Bühne zu verabschieden, aber dann, wir haben ja vorhin über das Alter gesprochen, also bin jetzt erst 37 und ehrlicherweise, da wollte ich mich jetzt noch nicht politisch zurückziehen. Auch wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin, möchte ich trotzdem noch meine Region, meine Stadt weiter mitgestalten wollen und deswegen werde ich ehrenamtlich weitermachen, solange es meine Parteimitglieder wollen und die Wähler dann am Ende auch wollen. Ja. Das muss man ja dann auch abwarten, wie im nächsten Jahr die Kommunalwahl 24, wo ich zumindest Stand heute motiviert bin, auch für eine Stadtratswahl, eine Kreistagswahl wieder anzutreten. Wie da ein Wähler das denn sieht, ob er die Meinung hat, oh, wenn der Bürgermeister wollte er nicht mehr werden, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr als Stadtrat wählen. Oder ob da doch noch ein paar Stimmen hängen geblieben sind, die gesagt haben, so schlecht war vielleicht das eine oder andere nicht, was er gemacht hat. Ja. Das wird man dann sehen.
Ja, ich blicke auch sehr gespannt auf die Kommunalwahlen. Du hast ja gesagt, du bist Kreisvorsitzender. Ich, eine der wenigen Wahlen, die ich gewonnen habe, sind die zum Ortsvereinsvorsitzenden. Und damit sind wir beide ja für die Kommunalwahlen hier im Kreis wesentlich mitverantwortlich. Ich bin da auch mal gespannt, weil du das schon gerade gesagt hast, was hängen geblieben ist. Mein Wahlkampf als Landratskandidat ist jetzt schon das zweite Jahr her, also dass ich vor 2 Jahren habe ich den Wahlkampf angefangen, war da viel unterwegs und dann bin ich auch mal gespannt, was da 2 Jahre später noch hängen geblieben ist an Bekanntheit, an Verständnis. Es hat sich schon viel gezeigt in den letzten Monaten und in den letzten 2 Jahren, dass es da schon viele Kontakte und dass man schon hängen geblieben sind und dass ich schon ein bisschen bekannter geworden bin. Aber wie sich das bei den nächsten Stadtratswahlen zeigt, bin ich auch gespannt. Ja, das ist ja das nächste große Ding für uns hier, die Kommunalwahlen. Was denkst du so von außen? wie wird's?
Mega. Nee, das heißt von außen, ich werde doch natürlich also immer da sein und versuchen zu helfen, wo es geht. Das gebe ich natürlich als Versprechen mit. Aber was mich interessieren würde, wenn wir in die Kommunalwahlen blicken, in die Richtung, hörst du auf die Empfehlungen der vielen Menschen und wirst dir deinen Bart abrasieren?
Nein. Martin ist mit Vollbart Bürgermeister geworden.
Stimmt. Hattest du den da?
Ja, hatte ich schon, ja.
Ah, okay.
Das zeigt also, dass die anekdotische Evidenz, die hier aufgezogen wird, dass die nur begrenzt greift. Insofern. Und ich bin auch einer von denen, die sagt, also im Wahlkampf ist vieles möglich, aber nicht alle Mittel. Ja. Und ich muss die Menschen nicht durch meinen Antlitz ohne Bart schocken, das brauchen wir nicht.
Also als Praktikant in der Hotellerie, da habe ich mir immer noch vorbildlich den Bart abrasiert. Da waren selbst 24 Stunden, wurden schon nicht geduldet. musste man das noch regelmäßig machen. Und seit der Zeit danach blieb der Bart dann aber. Hat sich auch niemand mehr beschwert.
Genau.
Also die Kommunalwahl, ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig davon, auf welche Kommunalwahl denn man blickt, auf Kreistag oder Stadtratswahl. Wenn man es wiederum auf die kleinen Städte schaut, dann ist das von ganz vielen Faktoren abhängig, wen andere Parteien aufstellen, wen man selber hat. Viel ist natürlich auch von dem Bekanntheitsgrad der einzelnen Kandidaten abhängig. Ein bisschen natürlich auch immer die landes- und bundespolitische Stimmung, wie man gerade zu den Parteien steht. Man sieht ja auch, wie stark sich das denn wandelt. Das hat ja insbesondere Leonard und aber auch die Landtagskandidaten im Jahr 21 miterleben dürfen, wie sehr sich da Stimmungen verändern. Wenn man auf die SPD im Landkreis Wittenberg geschaut hat, dann war man von Platz 4 bei der Landtagswahl plötzlich Platz 1 bei der Bundestagswahl. Also sehr kurios innerhalb von so einer kurzen Zeit. Und ja, das spielt da so ein bisschen mit rein. Ich glaube, leider immer weniger Inhalte. Das ist immer ein bisschen traurig, dass die wenigsten Wähler, oder man das Gefühl hat, dass die wenigsten Wähler danach entscheiden, was setzen die sich eigentlich so als Ziel, die Parteien. Und dass man da, glaube ich auch nach einer Legislatur viel zu selten draufschaut. Was hat denn die jeweilige Partei am Anfang versprochen und was hat sie denn davon umgesetzt?
Das hast du auch in unserem allerersten Podcast angesprochen, dass das früher irgendwie eine größere Rolle gespielt hat, dass man nach einer Legislaturperiode geguckt hat, was haben die Parteien gefordert in ihrem Programm, wie viel haben sie davon erreicht, dass da wirklich viel drauf geguckt wurde.
Das in der verwaltungspraktischen Arbeit, also ich arbeite ja in einem Bundesministerium und das war der Umfang, in dem irgendwie so versprochen gehalten Listen, so hieß das, ja, gepflegt wurden und noch nachgehalten wurden. Da ist jetzt mein Eindruck, dass das schon so ein bisschen nachgelassen hat, weil man ja immer schwerer da mit einer Wahrheit durchdringt. Also die Feststellung, dass die Bundesregierung oder dass die da oben sowieso nichts machen, das ist ja sozusagen so schnell so Wahrheit geworden, dass man das. Aber klar, trotzdem muss man natürlich gucken, dass man das, was man versprochen hat, auch einhält. Und müssen wir jetzt der Bundespolitik ja nicht die große Bilanz ziehen. Ich denke, da können wir ganz gut oder uns ganz selbstbewusst in die Augen gucken. Auf kommunaler Ebene sieht es dann schon ganz anders aus. Da finde ich es schon spannend, weil wir also 2019 beim letzten Wahlkampf wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, kommunalpolitisches Wahlprogramm aufzustellen, Inhalte und Ziele zu formulieren. Und ich dann aber schon feststellen musste, dass das praktisch keine große Rolle spielt, aus mehreren Gründen. Also zum einen, weil doch die Verwaltung, also zumindest hier im Stadtrat in Wittenberg, gar nicht böse gemeint, aber die mit ihrer Arbeit und mit der Art und Weise, wie sie den Stadtrat in ihre Arbeit einbeziehen, letztlich die Agenda und das Themensetting grob vorgeben. Zum anderen, dass diejenigen, die das Wahlprogramm damals geschrieben haben, nicht unbedingt diejenigen sind, die jetzt auch im Stadtrat sitzen und die als Stadträte machen, was sie für richtig halten. Das ist natürlich auch irgendwie verständlich und wenn man das so sagt, okay, ja, aber auf der anderen Seite fragt man sich dann, okay, warum man denn Wahlprogramme schreibt. Und drittens, Martin hat es ja vorhin schon gesagt, der Gestaltungsspielraum, der hält sich auch in engen Grenzen. Ja. Also
Naja, und viertens fehlen einfach auch die Mehrheiten. Ne? Also es ist ja sowohl im Kreistag als auch in den Stadträten, kann ja die sozialdemokratische Politik sich selten durch Mehrheiten durchsetzen. Das reicht ja nicht mal mit Rot-Rot-Grün, und selbst mit Rot-Rot-Grün muss man sich ja auch erstmal einig werden.
Ja. Auch wenn, aber wir haben uns damals irgendwie 10 Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, wenn man das mal durchgeht, wir haben die meisten davon sind wir auch schon eingegangen mit konkreten Punkten, mit konkreten Projekten. Und das gibt mir die Gelegenheit, auf einen Podcast-Gast, auf unseren ersten Podcast-Gast überhaupt zu verweisen, Thomas Merten, der inzwischen im Stadtrat ist. Der ist also ist ja damals hatte nur knapp weniger Stimmen als der letzte, der eingezogen ist. Ein honoriges Mitglied unserer Fraktion hat das Mandat niedergelegt und Thomas ist jetzt nachgerückt und Thomas ist jetzt im Stadtrat. Und der hat dann eben gesagt, okay, mir ist das jetzt wichtig. Der hat auch damals an dem Wahlprogramm wesentlich mitgearbeitet, hat sich einen Punkt rausgesucht, hat jetzt einen Antrag dazu geschrieben und hat, da ging es um Freizeitmöglichkeiten, um Sportanlagen. Und dann hat er eben geguckt, mit wem könnte man das machen, wer könnte sowas finanzieren, ist mit den Wohnungsbaugenossenschaften ins Gespräch gekommen. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das politisch läuft, ob wir eben diese notwendigen Mehrheiten dafür kriegen. Aber also man kann da schon was machen, wenn man will, aber es wird dann wahrscheinlich doch wieder eher auf Personen hinauslaufen, ne? Als dass man sagen kann, wir haben das und das geschafft, weil es wird doch dann viel der Verwaltung zugeschrieben, was geschafft wurde und was nicht. Und der andere, das ist sozusagen der positive Aspekt, und der nicht so schöne Aspekt ist, was Martin ja gesagt hatte, die Mehrheiten, die sind nicht da. Und ich bin zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Podcast schon hatten, habe ich auch als Bürgermeister der Stadt Wittenberg kandidiert, also im Grunde als Verwaltungschef, was keine direkte Wahl durch die Bürger, sondern eine Wahl durch den Stadtrat. Und im Stadtrat sitzen auch die Grünen und die Linken und teilweise in Personenunion mit denen, die mich damals als Landrat unterstützt haben. Und für die haben gesagt, ja, also der Sven Paul, der soll Landrat werden und eine Verwaltung da mit 700 Leuten führen, das kriegt er hin, das kann er. Das ist unser Mann, aber Bürgermeister der Stadt Wittenberg, das konnte ich dann offensichtlich dann nicht, und die haben mich dann nicht gewählt. Und das ist schon interessant, ne? Dass also sozusagen so ein Bündnis, was wir so mühsam geschmiedet haben mit den Grünen und den Linken, nicht, dass das mühsam war, das zu schmieden, sondern dass also den Landratswahlkampf, den ich ja für die drei geführt habe, der Wahlkampf, der war schwierig. Ja? Und dann macht man sich die ganze Mühe und denkt so, okay, jetzt haben wir hier einen Wahlkampf geschmiedet, haben zumindest nicht eine Mehrheit, aber zumindest erstmal eine solide Basis, von der aus man vielleicht über Mehrheiten nachdenken könnte, geschmiedet. Und bei der nächsten Wahl ist das schon wieder alles irgendwie hinfällig und geht dann gar nicht mehr. Mehrheiten sind natürlich ein Problem, das stimmt. Dann letztlich doch.
Aber notwendiges.
Nur dafür Übel machen wir das ja. Nee, dafür machen wir das ja. Und dafür zu kämpfen, neue Mehrheiten zu gewinnen. Ja. Wir kommen wieder auf den Anfang zurück. Dass es sich so im Kreis dreht und dann, also die Bürgermeister und die Stadträte, dass es so, so getrennt ist, dass man mal Mehrheiten gegen sich hat, mal. Und eigentlich ist ja der Effekt. In Bad Schmiedeberg ist ja eigentlich ein besonderer, dass es sich da eine politische Mehrheit bildet, die es dem Bürgermeister aus dem anderen politischen Lager willentlich und wissentlich schwer macht. Das wäre ein gutes Recht auch. Ja. Ist ja eigentlich unüblich, weil hier auf den anderen Ebenen, sowohl im Kreistag als auch hier im Stadtrat in Wittenberg, da changieren ja die Parteilosen oder der parteilose Oberbürgermeister hier zumindest, ja, super mit den Fraktionen, sodass es da überhaupt keine Mehrheitsbildung gibt, sondern man guckt immer und macht. Es ist ja jeder Versuch, politische Mehrheiten zu bilden, das wird ja am Keim erstickt. Es gibt politische Diskussionen schon, ne? Aber der Versuch, politische Mehrheiten zu bilden, den gibt es eigentlich kaum.
Und Ich finde das ehrlich gesagt, also ich ganz persönlich empfinde ich das als tragisch und als unangenehme Entwicklung, dass es offensichtlich als gut erscheint, in keiner Partei zu sein, dass es ja angenehm und besser ist und angesehener ist, ohne Partei zu bleiben, weil sich dieses Bild eingespielt hat, Politik gleich schlecht, Politik gleich böse. Und das finde ich irgendwie, das ist ein belastendes Gefühl, was sich so ausbreitet, dass wir irgendwie immer mehr Politik entpolitisieren, wenn ich das mal so sagen kann als Satz. Das finde ich irgendwie ein wenig deprimierend. Aber wegen solcher Zwecke haben wir uns ja einen Wahlgewinner mal eingeladen, um zu sehen, wie schafft man denn letztendlich Mehrheiten. Und das haben wir uns, glaube ich, heute noch nicht gefragt, weil Sven und ich, wir haben es ja eingangs erwähnt, wir machen den Podcast ja hauptsächlich als gefrustete Wahlverlierer. Und deswegen an dich jetzt nochmal die Frage. Dir ist damals gelungen, was Sven und mir nicht gelungen ist. Du hast eben damals diese Wahl gewonnen. Und da nochmal an dich die Frage, wie ist dir das eigentlich gelungen? Bist du charismatischer als wir? Hattest du die besseren Themen? Wie hast du es damals geschafft, diese Wahl zu gewinnen?
Also erstmal beantworte ich deine Frage nicht, sondern möchte gerne noch das Thema, was wir davor kurz besprochen haben, nochmal kurz darauf eingehen. Das spitzt sich sogar noch zu. Und da ist auch die jetzige Bürgermeisterwahl in Bad Schmiedeberg gerade ganz interessant, was das Thema Parteilosigkeit und Parteizugehörigkeit anbetrifft. So gibt es jetzt bei der Wahl zum Beispiel eine Kandidatur, die bewusst damit auftritt, zu sagen, ich bin parteilos, sich aber die Unterstützung von CDU und Freiwähler holt in der Hinsicht. Die Parteien das in ihrer Hinsicht auch mitspielen und sagen, hey, das ist unsere Kandidatin, die unterstützen wir, auch wenn diese eben deutlich betont, dass sie eben der Partei nicht angehört, dass sie unabhängig ist, dass sie frei entscheiden kann, für wen sie ist. Und dann noch die Parteien so mitnehmen und tolerieren, okay, ja, aber die Unterschrift musst du nicht sammeln, dafür gebe ich meinen Parteikürzel her. Finde ich von der Bewegung auch bedenklich und macht natürlich auch, wenn man auch auf die Historie von Bad Schmiedeberg wieder schaut, arbeiten jetzt am Ende zwei Parteien zusammen, die sich politisch bislang nicht so vertragen haben, die da auch grundsätzlich andere Ansichten haben. Und deshalb die SPD zum Beispiel in Bad Schmiedeberg eben genau anders agiert. Auch hier gab es das ein oder andere Gespräch mit potenziellen Kandidaten, aber die sich eben nicht, die gesagt haben, ja, könnte ich mir vorstellen, über die Liste der SPD einzuziehen, aber eure Landes- und Bundespolitik, die gefällt mir eigentlich nicht so gut. Wo ich sage, naja, aber wenn du dich dann nicht für unsere, also dich nicht mit unserer Partei und unserer Politik identifizieren kannst, ich glaube, dann passt es auch nicht. Also du musst nicht jede Entscheidung, die im Bundestag gefällt wird, mit begrüßen, du musst nicht alles toll finden. Das geht uns ja sicherlich bei der einen oder anderen Entscheidung auch so, aber im Wesentlichen und von den Grundwerten sollte das dann schon stimmen. Ja, und das ist offensichtlich der einen oder anderen Partei egal oder steht da irgendwie drüber. Wie man eine Wahl gewinnt, um dann doch auf die Frage zu kommen, ist, also ein bisschen was muss man auch unterscheiden, wo die Wahl stattfindet. Mein Segen und vielleicht Fluch auch gleichzeitig ist, dass ich eben für eine kleine Stadt kandidiert habe. Das heißt, eine Chance zu gewinnen war sicherlich für mich in der Hinsicht einfacher, weil man direkt auf Leute zugehen konnte, im Wahlkampf präsenter sein konnte, mit möglichst vielen Leuten sprechen durfte. Und das ist natürlich, wenn ich für Wittenberg kandidiere oder als Landrat für den gesamten Landkreis, natürlich schwieriger, da durchzudringen und am Ende mit 150.000 Leuten sprechen zu können, gerade wenn parallel noch Corona war und man gar nicht raus durfte. Das ist natürlich viel komplizierter. Bei mir ging das einfacher, sondern wie gesagt, man war in jedem Ort, man hatte die Chance, in jedem Ort zu sein. Und selbst die klassischen Plakate und Flyer verteilen, also Plakate habe ich alle selber aufgehangen, weil man dann auch gesehen wird, weil man schon gesehen, okay, er macht das auch alles selbst. Die Flyer haben wir alle selbst verteilt, ich zusammen natürlich mit anderen Parteimitgliedern und Unterstützern. Und auch da blieb man ja an dem einen oder anderen Gartenzaun einfach hängen und kam ins Gespräch. Arne Lietz hatte mich als damaliger Europaabgeordneter aktiv mit unterstützt, hatten ja richtig Häuserwahlkampf auch durchgeführt, wurden zu zahlreichen Kuchenessen eingeladen. Also waren wir überrascht, weil wir haben uns ja nicht angemeldet. Ne? Und wir haben klingelt, auch, kommen Sie gleich rein, ich habe Kuchen. Und man denkt, wo kommt der Kuchen her? Aber das haben wir natürlich auch gerne mit angenommen. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, vor Ort da präsent zu sein. Ein ausschlaggebender Faktor war sicherlich meine Zeit auch davor. Habe in meiner beruflichen Tätigkeit davor auch schon in der Region mitgestalten dürfen, was entwickeln dürfen als Projektmanager. War auch da schon ehrenamtlich eingebunden in dem einen oder anderen Verein, wo uns das ein oder andere Projekt geglückt ist. Und das wird eben, denke ich, wurde honoriert und wahrgenommen, dass da einer ist, der das macht, der die Region kennt, der die Region mag auch und aktiv gestalten will. Und genauso versuchen das jetzt die Kandidaten auch, die antreten und auch schon sich engagiert haben und einbringen können und eingebracht haben. Und das muss man dann eben nur schauen, ob das am Ende auch so umsetzbar ist, ne? Wie sich das der Einzelne dann am Ende vorstellt. Weil es ja leider nicht bei dem Punkt Gestalten und Projektmanagement am Ende bleibt, sondern ja einfach auch ein großer Batzen an Aufgaben einfach erstmal die Verwaltungsarbeit ist. Das klassische Führen eines Unternehmens, ne? Mit allen Personalsorgen, allen Formalitäten, die da zu erfüllen sind, plus eben dem großen öffentlichen Interesse. Ne? Also so wie es bei der Fußball-WM eben die 80 Millionen Bundestrainer gibt, gibt es eben in Bad Schmiedeberg 8000 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die eben auch sagen, was jetzt wichtiger wäre und was besser wäre. Und da hat natürlich jeder da sein individuelles Problem. Ne? Der einen stört, dass die Katze da immer in den Spielplatz an den Haufen reinkackt. Und der andere will, dass das Wasser- und Abwassernetz mal modernisiert wird und der andere will unbedingt, dass eine neue Kita gebaut wird oder dass die Kita-Gebühren nicht steigen.
Ja, das ist eine schöne Überleitung von den 8000 potenziellen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit dem Problem. Es ist ja eigentlich eine schöne urdemokratische Einstellung. Und wenn es dann aber an die praktische Demokratie geht, dann wird es schon schwieriger, nämlich sich dann für die Kommunalwahl auch praktisch zu engagieren. Und das ist ja was dich oder uns in den letzten Monaten schon beschäftigt hat als Kreisvorstand hier der Sozialdemokraten und was auch die anderen Parteien umtreibt, natürlich zu gucken, wer macht denn, wer ist denn bereit, über den Stammtisch hinaus sich mal mit diesen Fragen zu beschäftigen, die die Kommune betreffen. Und das geht von der Frage, ob vorhandene oder ob Mitglieder der Partei auch bereit sind, für die Kommunalwahl zu kandidieren, bis runter zu der Frage, gibt es überhaupt einen Ortsverein, der so eine Wahlliste zusammenstellen könnte. Und da ist im Landkreis die Lage höchst unterschiedlich. Und ist auch nochmal, weil das ist ja jetzt meine zweite Kommunalwahl, die ich hier mache, scheint mir nochmal deutlich dramatischer zu sein als 2019. Und Bad Schmiedeberg, du hast es ja gesagt, jahrelang in CDU-Hand. Jetzt findet die CDU dann auch keinen Kandidaten mehr, der da antritt, der irgendwie so ein altes, geführtes Erbe irgendwie antreten kann. Und so geht es ja vielen.
Also erstmal die Entwicklung, das betrifft ja allgemein das Ehrenamt. Also am Ende trifft man in den Vereinen immer die gleichen 100 Bad Schmiedebergerinnen und Bad Schmiedeberger, die irgendwie was machen. Und die sind ja nicht im einen Verein, sondern in drei oder vier Vereinen und machen was. Man trifft bei den Festen und Veranstaltungen die gleichen Leute und fragt sich, wo sind jetzt die anderen 6000 Einwohner, die das Angebot entweder nur annehmen oder nicht mal das, sondern dann wirklich eben nur die sozialen Netzwerke nutzen, um zu sagen, oh, das ist wieder alles doof und die Stadt macht nichts. Wobei das, was man dann macht oder was Vereine machen, gar nicht angenommen wird. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich für diejenigen, die engagiert sind. Aber genauso betrifft das eben die Politik und gerade ehrenamtliche Politik im Stadtrat, Ortschaftsrat. Da weiß man natürlich auch, dass da eben zwangsweise die ein oder andere unbequeme Entscheidung bevorsteht, über die man diskutieren muss. Sind es eben Steuern, Haushalte mit einer negativen Zahl, die da zu diskutieren sind. Das macht es eben schwierig. Es geht eben nicht nur darum, immer zu gestalten und was bauen wir jetzt neu, sondern hat tatsächlich eben doch schwierige Entscheidungen. Ja. Und deswegen schreckt das vielleicht dem einen oder anderen leider ab, für eine Kommunalwahl zu kandidieren.
Ob uns das gelingen wird und wie uns das gelingen wird, darüber wollen wir in den nächsten Monaten sprechen. Leonard hat schon angekündigt, wir haben uns einen 2-Monats-Rhythmus vorgenommen. Also so wie seit Folge 1 diesen Podcast.
Und wir haben uns auch vorgenommen, Wahlen zu gewinnen. Also.
Aber also das ist die Idee, euch hier mitzunehmen bis zur Kommunalwahl 2024 mit wechselnden Gästen, manchmal auch nur in Anführungszeichen Leonard Schneider und Sven Paul.
Ja, genau. Ihr merkt es wahrscheinlich schon an Svens Ton und Aussagen. Und wärt ihr im Raum, könntet ihr beobachten, wie wir uns mimisch zu verstehen geben,
dass das Bier alle ist.
Dass das Bier alle, dass die Fritz-Kohle alle ist. Hier, und ich glaube, hast du alles geschafft eigentlich, was auf deinem Martin-Rötel-Zettel heute stand, nach unserer monatelangen Recherche?
Ja.
Okay. Ich stelle noch 3 fixe Fragen, du darfst nur mit einem Wort antworten. Das ist kleine Formatidee. Okay. Gelb oder grün?
Weder noch.
Okay, es war nicht ein Wort, aber ist okay. Merkel oder Kohl?
Merkel.
Scholz oder Schmidt?
Scholz.
Fettoni oder Mine?
Mine.
Okay, vielen Dank, Martin. So, danke, dass du hier warst. Danke für diese tollen Minuten hier. Schaltet in 2 Monaten gerne wieder ein. Und genau, habt noch einen schönen, hoffentlich auch sonnigen Tag. Macht's gut.
Ja, vielen Dank.